Mikas Matrix. Der feministische unter dem politischen Podcast.
Hey und herzlich willkommen. Wer redet schon gern über Krieg? Ihr nicht, ich nicht. Aber manchmal bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dabei schauen wir gerade alle in den Nahen Osten auf den Krieg der USA und Israels gegen den Iran und vergessen dabei fast, dass es auch einen Krieg in Europa gibt. 4 Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Ich glaube, für die meisten von uns war das ein unglaublicher Schock. Aber auch viele UkrainerInnen konnten es einfach nicht fassen, dass so etwas passiert, dass plötzlich das ganze Land angegriffen wird. So etwas kann nicht passieren, schon gar nicht in Kiew, dachte damals auch Nella Bakowska. Als Putin seine Soldaten in ihr Land einmarschieren ließ, träumte Nella. Sie träumte, dass sie von einem russischen Soldaten vergewaltigt wird. Es verschlug ihr die Sprache, wortwörtlich. Wollt ihr wissen, was sie gerettet hat und was sie über ukrainische Frauen im Krieg erzählt? Dann kommt her und hört zu. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 55. Folge von Mikas Matrix. Und diesmal habe ich mir Nella Wakowska aus der Ukraine eingeladen. Ich habe Nella eingeladen, weil wir uns zwar seit Jahren mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen, aber dennoch ganz wenig über die Frauen im Land wissen, über ihr Leben im Krieg. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Einen Blick auf den Frauenmonat im Amsterdamer Rijksmuseum, einen Mansplainer, der uns mal wieder beibringen will, was Sache ist, eine gute Nachricht und die Kolumne Sexistische Kackscheiße. Los geht's. Was für ein Bild haben wir von ukrainischen Frauen? Hier in Deutschland ist es doch geprägt durch die Flüchtlingsmütter. Aber wie geht es den Frauen, die in der Ukraine geblieben sind? Wie leben sie seit Putins Überfall auf das Land? Welche unsichtbaren Aufgaben übernehmen Frauen im Krieg, über die fast nie berichtet wird? Die russischen Angreifer setzen sexualisierte Gewalt gegen Frauen gezielt als Kriegswaffe ein. Wie geht die Gesellschaft mit den vergewaltigten Frauen um? Und was ist mit den Kindern, die nach einer Vergewaltigung zur Welt kommen? Sind ukrainische Frauen bereit, als Soldatinnen zu kämpfen? Zu all diesen Fragen hat Nella Wakowska viel zu erzählen. Nella ist Germanistin und Übersetzerin und lebt in der Nähe von Kiew. Sie hat die Initiativgruppe Translators in Action mitgegründet und auch die Vice Versa Werkstatt für Ukrainisch-Deutsch. Zusammen mit Claudia Date kuratiert sie das Projekt Cities of Translators Kiew und sie moderiert den Stammtisch der deutsch-ukrainischen ÜbersetzerInnen. In ihrer Übersetzung sind auf Ukrainisch unter anderem die Werke von Heinrich Böll, Martin Pollack, Josef Winkler oder Arno Schmidt erschienen. Außerdem schreibt Nella Kolumnen, zum Beispiel für den österreichischen Standard. Und jetzt freue ich mich sehr, dass Nella zu mir nach Berlin gekommen ist. Und damit wir uns auf unser Gespräch richtig einstimmen können, gibt's ein bisschen Musik vorher. Von einem meiner ukrainischen Lieblingsautoren. Er ist Schriftsteller, Übersetzer, aber eben auch Musiker. Serhii Shadan. Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine wurde Serhii Shadan mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Damals war ich in der Jury und habe ihn kennengelernt. Den Preis haben wir Serhii Shadan nicht nur wegen seiner Kunst verliehen, sondern auch, weil er den Menschen im Krieg unter Einsatz seines Lebens hilft. Und bevor ich mit Nella spreche, hört ihr ein bisschen ukrainischen Rap von ihm.
Раз, два, три, четыре, пять. Доброго вечора! Guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Hier spielen heute Linia Mannerheimer aus Kharkiv, Ukraine. Ви з нами!
Доки ще нічого не почалося, Доки ще не чути наше багатоголосся, доки сонце випарює золотою основою, я буду говорити з тобою своєю мовою, тобою мовою, за якою лишається тіння. Бачиш, цей шрам по шкірі, це наша з тобою лінія. Бачиш, всі рани крізь, які пробивається світло, бо знає забувати про нас мільво підло.
Nella, schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung, freue mich sehr.
Wo kommst du denn jetzt her?
Diesmal komme ich von Kiew über Prag auf der Durchreise nach Wien eigentlich. Also mache ich so einen Abstecher nach Berlin zu unserem Gespräch.
Das finde ich ganz toll, dass du dir diese Mühe machst und die Zeit opferst.
Aber ich freue mich wirklich.
Nella, gab es für dich in den vergangenen 4 Jahren, seit Russland die Ukraine überfallen hat, gab es da einen Moment, in dem du gemerkt hast, ich bin nicht mehr dieselbe Frau wie vor dem Krieg?
Ich glaube, in dieser Frage gibt es gleich 2 Antworten, weil Russland eigentlich die Ukraine noch lange vor dem Jahr 22 überfallen hat. Das fing eigentlich mit der Annexion von der Krim an und mit dem Krieg auf Donbass. Und ich glaube, damals im Jahr 14 hat es mich nicht so sehr betroffen. Also ich war schon damals sehr stark betroffen, dadurch, dass die Gewalt einfach in mein Leben durchgedrungen ist. Und dann so richtige politische Gewalt, die den Leuten das Leben genommen hat. Aber im Jahr 22, ich glaube, ich bin nicht nur eine andere Frau, sondern auch ein anderer Mensch geworden.
Wodurch?
Das ist deine Erfahrung.
Wie war das konkret?
Das ist eine Erfahrung, eine Schockerfahrung, die dich komplett verändert. Auf einmal, ich glaube, ich habe sogar in meinem Tagebuch damals aufgeschrieben, auf einmal über eine Nacht ist eine sichere, eigentlich friedliche, sichere Welt, in der ich aufgewachsen und gelebt habe, zu einer Eierschale geworden.
Die zerbrochen ist?
Die hielt noch irgendwie, aber die war angebrochen und die drohte eigentlich in jedem Moment komplett zu zerbrechen. Und das war eine zusätzliche, gegenderte Erfahrung natürlich, weil plötzlich war ich nicht mehr nur die Bürgerin von einem Staat, der von einem anderen überfallen wurde, sondern ich war auch eine potenzielle Beute, Kriegsbeute für die Männer, die eigentlich mit Waffen, die sich alles erlaubt haben. Und die ersten Berichte von den Vergewaltigungen, von der Gewalt in der Region um Kiew, um die Hauptstadt herum, die kamen schon ziemlich bald in der 2. Woche von ungefähr, seitdem der große Krieg begonnen hat. Und die hat man so halb geflüstert, halb nacherzählt, bis sie wirklich in die Presse gekommen waren. Und das waren die Geschichten von einem Kinderheim, wo die minderjährigen Mädchen alle vergewaltigt wurden und einige schwanger geworden sind. Das war tatsächlich, das ist eine Sache, die dich komplett umstrukturiert in dieser Welt.
Und wie hat das damals auf dich gewirkt? Weil du vorhin gesagt hast, du hast dich als Beute gefühlt. Also du hast auch befürchtet, du könntest russischen Soldaten in die Hände fallen.
Absolut. Ich verbrachte einen Tag in Kiew in meiner Wohnung, ohne zu wissen, wohin ich soll. Also im Bad war es irgendwie sehr eng und dunkel. Die Straßen waren leer, niemand war da. Es war nicht zu verstehen, was man machen muss. Und dann bin ich auf meine Datsche gefahren, die weit im Wald versteckt war, so ein kleines Dörfchen, wo ich meine Zuflucht zu finden hoffte, weil dort, genau an diesem Ort, in einem alten Haus natürlich, meine Oma den 2. Weltkrieg überstanden hat. Und irgendwie, das war so eine verrückte Überlappung von Geschichten, die ich nur gehört habe, von die ich eigentlich nicht gehört habe, weil sie auch davon nicht gerne erzählte, was da passierte, und von meiner neuen Erfahrung. Und das war eigentlich mein Ort, in den ich wie eine warme Decke davor nahm. Also ein Ort, in den man sich einwickeln wollte, wenn man sich von der Welt verstecken wollte und sowas. Und dann plötzlich war auch dieser Ort nicht mehr sicher. Und an einem Tag, eigentlich an einer Nacht gegen den 8. März, das war auch symbolisch, habe ich davon geträumt, dass zu mir auch die russischen Soldaten kommen und mir die Sprache, eigentlich meine Sprache versagte damals komplett und ich konnte nicht schreiben, nicht auf Ukrainisch schreiben, ich habe mein Tagebuch auf Deutsch geschrieben, das war eine andere Sache auch noch. Und ich habe verstanden, dass ich mit meinen sprachlichen Fertigkeiten, mit meiner Sprache als solcher, dass ich sie nicht überreden kann, wegzugehen, dass sie einbrechen werden.
Du hast geträumt, dass russische Soldaten in deine Datsche einbrechen, dass sie dir Gewalt antun?
Das war eindeutig klar. Also was, weswegen die Männer da kommen.
Das war in deinem Traum ganz klar?
Ja.
Und das hat dir die Sprache verschlagen?
Noch davor. Ich glaube, die Sprache ist am ersten Tag verloren gegangen, weil der Schock davon, dass eigentlich, dass der Frieden gebrochen werden kann auf solche brutale Weise, der ging einher eigentlich mit dem Gefühl, dass die ganze Ordnung, die ich in meinem Leben gehabt habe, komplett verschwunden war. Und die Sprache bedeutet Ordnung. Und ich hatte irgendwie so dieses sehr starke Gefühl, die Sprache zählt nicht mehr. Und unsere, also wir sind sprachliche Wesen, wir sind durch die Sprache strukturiert. Und wenn die Sprache nicht mehr da ist, nicht mehr diese Ordnung angibt, dann ist die Welt komplett aus den Fugen geraten. Also die Sprache hatte ich nicht mehr. Und ich glaube, dieser Traum, das war tatsächlich schon der nächste Punkt in meiner Geschichte mit der Sprache, die komplett unbeholfen war, die eigentlich sinnlos geworden war. Das war eben existenziell.
Aber du bist Übersetzerin und du sagst, dir ist die Sprache verloren gegangen. Was hast du gemacht?
Ich habe sehr viel geweint. Ich habe geheult, permanent. So für einen Monat lang. Ich konnte mich nicht halten. Und ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich konnte nicht tippen. Ich machte Fehler. Ich konnte mir keine Zahlen merken, zum Beispiel. Und ich konnte auch nicht übersetzen. Ich war komplett verloren. Und aus diesem Verlorensein in der Welt bin ich dann weiter in die Westukraine, so 300 Kilometer westlicher gezogen, um mich zu verstecken, weil ich dachte, dass ich die physische Erfahrung von diesem Verlust der Ordnung und der Struktur, dass ich sie mir nicht mehr leisten kann, weil ich sie nicht aushalten werde.
Und du übersetzt ja normalerweise vom Deutschen ins Ukrainische und das hat nicht mehr funktioniert.
Nicht mal Schreiben auf Ukrainisch hat funktioniert, nicht nur Übersetzen. Zum Glück hatte ich noch eine Fremdsprache im Kopf und die gelernte Sprache hatte mehr an Struktur als die angeborene, sage ich mal so.
Und sie war dir ein Stück fremd?
Die war mir eigentlich komplett fremd, also wenn man das auch so existenziell wahrnehmen möchte. Und das hat mich auch gerettet. Ich meine, die deutsche Syntax, die immer fest sagt, also wohin das Verb gehört und so weiter, das war tatsächlich mein Ersatz für die fehlende Struktur im Leben. Ich habe auf Deutsch mein Tagebuch geschrieben und ich habe gewartet, bis ich wieder lesen konnte, weil Lesen war auch sehr schwer, also fast unmöglich. Und dann habe ich das Buch Annette, ein Heldinnen-Epos, angefangen und das war so ein schönes Gefühl, als ob ich nach Hause gekommen wäre. Ich meine, dieses Lesen als Erfahrung. Und ja, ich glaube, so in diesen Zuständen, also ist das, was wir durch die Sprache, die Kultur, die wir durch Sprache auch wahrnehmen können, ist das, was auch sehr rettend ist.
Aber das heißt ja, dass der Ausbruch des großen Krieges, dein Verständnis von dem, was es bedeutet, eine Frau in der Ukraine zu sein, komplett verändert hat.
Ich glaube, das hat grundsätzlich mein Verständnis von dem Frausein sozusagen nicht nur in der Ukraine, sondern auch in der Welt verändert. Weil da ging es natürlich sehr stark um die nationale Identität immer wieder, aber so grundsätzlich wurden wir plötzlich alle auf diese Kategorien runtergeteilt.
Zum Opfer, das sexualisierter Gewalt ausgesetzt ist.
Oder einfach zum Opfer, zum Objekt. Also der Krieg, also diese Gewalt ist grundsätzlich etwas, was dich zu einem Objekt macht. Wenn du nicht proaktiv wirst, wenn du nicht irgendwie an irgendwelche Mittel greifst, um dich zu wehren. Und ich hatte wirklich sehr lange den Wunsch gehabt, also mindestens einen Schießkurs zu machen.
Und Soldatin zu werden?
Das nicht so gerne. Die Armee ist nach wie vor wirklich eine Struktur, in die die schwierig ist, natürlich. Und es war schon klar, dass dieser Krieg lange dauern wird. Also, und die Armee, wenn sie dich aufnimmt, also dann lässt sie dich nicht so einfach gehen.
Aber das heißt, du wolltest schießen lernen, um dich selbst zu verteidigen?
Oder einfach um meine Wut irgendwie, um meine Wut irgendwie auch noch Platz zu geben und sie in Handlung zu überführen und nicht nur in mir halten zu müssen.
Mhm.
Das war auch so eine Art Kontrolle über diese verrückt gewordene Welt wieder zu gewinnen.
Ja, aber natürlich auch Kontrolle dem Gegenüber, das möglicherweise ein Feind ist, zu haben.
Absolut. Wir hatten mit einem Freund, der natürlich also sehr, sehr viel diskutiert eigentlich. Für ihn war die Perspektive, dass er eingezogen wird, also sie war sehr realistisch. Für mich als Frau war sie natürlich sehr hypothetisch. Also für mich war es sehr ganz hypothetisch. Und er wiederholte oft, und wir redeten damals sehr viel über unsere Träume, natürlich, die auch irgendwie diese Zukunft vorauszusagen schienen damals. Er sagte immer, er kann sich nicht vorstellen, also den anderen Menschen zu erschießen oder auf den anderen Menschen zu schießen, sei es sogar der Aggressor, der einbricht. Und ich glaube, für mich, und das ist auch so eine Frage von Sozialisation, für mich war es kein Problem. Sobald es dazu gekommen war, dass es um meine Verwandten geht, um mein Leben, um diejenigen, um die ich mich kümmere und sie in Schutz nehmen muss, war es für mich dann eigentlich nicht mehr die ethische Frage, ob ich jemanden umbringen kann oder könnte oder nicht. Ich glaube, auch jetzt kann ich sagen, das könnte ich. Ich glaube, das Interessante an dem Ganzen ist noch die Tatsache, dass ich, wie viele Leute in meinem Umfeld, eine absolute Pazifistin gewesen bin. Ich war total stolz auf die Ukraine, die Atomwaffen abgegeben hat zum Beispiel, dass wir gezeigt haben, dass es auch möglich ist, auf diese unkonfrontative Weise sich zu behaupten und sowas. Aber dann war es auch eine komplett neue Erfahrung für mich. Und ich glaube, das hat auch mit diesem Weiblichen stark zu tun. So, du hast andere Ressourcen in dir, wenn es darum geht, also dass deine Nächsten überleben müssen. Und dann kannst du alles.
Und dann ist auch die Aggression stark genug.
Ich glaube, in den ersten 2 Jahren von der Vollinvasion haben sehr viele Freundinnen um mich herum oft wiederholt, bitte lass den Hass und die Wut nicht ausbrennen in mir, sonst weiß ich nicht, woran ich mich halten würde. Weil eigentlich so dieser Zorn, der in dir ist, der gibt dir sehr viel psychische Energie. Ansonsten würde nur die Angst bleiben. Und mit der Angst kannst du nicht viel anfangen.
Aber dieser Hass und dieser Zorn, der zerstört dich auch irgendwann.
Irgendwann schon. Ich glaube, jetzt merken wir das alle als Gesellschaft. Also als bestimmte Kreise in der Gesellschaft auf jeden Fall. Das schlägt sehr stark zurück. Das macht dich physisch sehr vulnerabel danach. Also das ist ein Mechanismus, der offensichtlich in uns noch irgendwie von den alten Zeiten steckt, also damit wir für kürzere Zeit überleben können. Aber wir sind als biologische...
Also dieser Kampfmodus, ja. Oder also kämpfen oder weglaufen?
Ja, dass wir das irgendwie bewältigen. Aber als biologische Wesen, als Tiere, sind wir auch nicht dafür geschaffen, um sehr lange zu leben. Das ist ja auch nicht normal, dass wir so lange leben wollen und gesund leben wollen. Deswegen ja, also das zerstört dich danach.
Hm. Du sprichst ja von den Frauen in der Ukraine, die diesen unglaublichen Druck fühlen und eben auch Zorn und Aggression. Das hiesige Bild von Frauen aus der Ukraine ist ja von einem ganz anderen, von einer ganz anderen Vorstellung geprägt. Nämlich, das sind ja eigentlich die Flüchtlingsmütter. Und deswegen wissen wir häufig so wenig über das, was eigentlich die ukrainischen Frauen während des Krieges machen, was sie alles leisten.
Ach, ich glaube, die ukrainischen Frauen, genauso wie die Kurdinnen zum Beispiel, von denen wir ein bisschen mehr auch wissen und die ich damals auch nicht verstanden habe, jetzt verstehe ich sie viel besser.
Du hast nicht verstanden, dass die militant wurden?
Ja, damals habe ich das auch nicht kapiert. Also irgendwie konnte man das rationell verstehen, aber trotzdem irgendwie und Pazifismus und sowas. Aber jetzt verstehe ich das total eigentlich, warum sie an die Waffe gegriffen haben. Aber darüber hinaus, was die Frauen im Krieg alles so leisten, das ist unglaublich.
Erzähl mal.
Die Männer sind jetzt im Krieg größtenteils und die ganze Versorgungsarbeit liegt bei den Frauen. Die Familien sind da, die Alten sind da, die Kranken sind da. Und der Staat, der ukrainische Staat als Sozialstaat, versagt auf allen möglichen Ebenen. Das heißt also, auch vor dem Krieg mussten die Frauen die meiste Care-Arbeit ausführen. Und mit dem Krieg haben sie natürlich noch vermehrten Aufwand bekommen. Dazu kommen natürlich auch die Kriegsversehrten, die Veteranen, diejenigen, die Männer, die auch in fürchterlichem Zustand vom Krieg zurückkehren.
Und da gibt es keinen Staat, keine staatlichen Einrichtungen, die sich um diese Männer kümmern?
Doch, die gibt's schon, aber das reicht nicht aus. Ich meine, sind psychisch alle gefährdet. Physisch sind diejenigen, die es überlebt haben, die russische Haft zum Beispiel überlebt haben. Die haben eine Zeit für Reha und es gibt Einrichtungen oder manche werden auch ins Ausland gebracht oder wurden mindestens zur Behandlung und kleiner Reha. Die Verletzungen, die der Krieg in den Menschen hinterlässt, sind viel tiefgreifender als eine Reha oder Behandlung in einer spezialisierten Klinik. Manche werden irgendwie ihr Leben lang eigentlich gepflegt werden. Und mit den psychischen Folgen sowieso, das ist so eine Sache, die uns noch für Jahrzehnte beschäftigen wird.
Aber habe ich das richtig verstanden, Nella, dass die Frauen in der Ukraine nicht nur die übliche Care-Arbeit, die sowieso fast überall in der Welt an Frauen hängen bleibt, haben. Das heißt, sich um die Kinder zu kümmern, um alte Menschen, die gepflegt werden müssen, um den Haushalt sowieso, sondern dass auch die Last der Männer, die versehrt aus dem Krieg zurückkommen, auch hauptsächlich noch von den Frauen geschultert werden muss?
Natürlich. Leider ist es so. Ich glaube, das ist fast in jedem Krieg auch so, dass diejenigen, die uns in Schutz genommen haben, so, wenn sie zurückkehren, dann müssen sie dann gepflegt werden und irgendwie unterstützt werden. Aber darüber hinaus dürfen wir auch nicht vergessen, die Ukraine hat ihre Wirtschaft und diese Wirtschaft versagt auch komplett. Was heißt also, einige Schichten der Bevölkerung lebten auch vor dem Krieg ziemlich stark in den einigermaßen patriarchalen Strukturen, wo die Männer eher die Versorger waren. Also es waren schon, also ich kenne fast niemanden, also fast keine Familie, wo die Frau nicht arbeiten würde oder nicht gearbeitet hätte. Aber trotzdem, also die sogenannten Männerjobs wurden schon immer besser bezahlt und Gender Pay Gap ist natürlich groß. Und jetzt, wo die Wirtschaft auch versagt und die Männer zum Teil auch tot sind, oder in der Armee auch nicht immer so super gut bezahlt werden. Also da müssen die Frauen auch für das Wirtschaftliche aufkommen. Und was machst du, wenn du so viel Care-Arbeit zu Hause hast? Viele Bereiche haben jetzt angefangen, also seit vor ein paar Jahren angefangen, Schulungen für Frauen zu machen. So die typischen Männerbereiche wie LKW-Fahrer oder Schweißarbeiter oder solche Sachen.
Aber das war früher für Frauen in der Ukraine nicht möglich?
Doch, es war möglich, aber typischerweise waren das trotzdem die Männerberufe aus vielen Gründen. Manche Frauen haben auch sich gefreut, haben gesagt, also würde ich schon gerne lernen, aber wie fahre ich ein LKW für 4 Tage, wenn ich so kleine Kinder zu Hause habe? Was passiert mit denen? wo das nur noch also besser funktioniert hat, also das sind jetzt manche Berufe bei der Armee, wie zum Beispiel Drohnen, alles um die Drohnen herum, wo die Frauen sie auch basteln, wo sie die auch operieren können, im Sinne, wo sie auch in Einsatz kommen und wo die physische Kraft nicht die wichtigste ist.
Aber was du beschreibst, also Mütter stehen mit ihren Kindern, mit ihrer Pflegearbeit alleine da plötzlich, der Mann ist im Krieg oder möglicherweise auch schon gefallen. Und du hast das Gender Pay Gap angesprochen. Wie ernähren denn die Frauen ihre Familien dann?
Also von vielen Frauen, die ich kenne, kommen sie um die Ecken mit vielen Kleinjobs. Also wirklich sehr prekär, mit sehr viel Überlastung und mit Privatgärten eigentlich. Also viele sind Selbstversorgerinnen, nicht nur geworden, also als Gesellschaft. Wir hatten das seit dem Zerfall der Sowjetunion eigentlich als ein Überlebensmodell, seit den 90ern eigentlich, dass man den Garten bearbeitet, eigene Kartoffeln pflegt und pflückt und so weiter. Und der Beruf, in dem man bezahlt wird, also davon mit diesem Geld, also konnte man schon, was weiß ich, ja, Klamotten kaufen oder die Nebenkosten für die Wohnung oder das Haus bezahlen. Also man hält sich über dem Wasser auch dadurch, dass bei dem Zerfall der Sowjetunion eigentlich die Immobilien zum Teil auch viele Immobilien privatisiert wurden.
Das und heißt, die haben die Leute dann gekauft oder haben das große?
Nein, die sollte man nicht kaufen. Also die hat man einfach privatisiert, weil sie eigentlich vom Staat zugeteilt worden sind. Und die sind zum einzigen Passivum sozusagen, also für viele Haushalte geworden. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute von den umkämpften Gebieten und von den okkupierten Gebieten nicht weggehen, weil ihr Häuschen oder ihre Wohnung eigentlich das Einzige ist, was sie überhaupt besitzen, was überhaupt noch Wert hat.
Aber davon ist doch auch jetzt unendlich viel zerstört nach 4 Jahren Krieg.
Absolut. Und viele ziehen um, wenn sie schon sehen, dass das Haus schon kaputt ist. Also dann ist nichts mehr zu verlieren. Aber das wird ein anderes Problem sein für diejenigen, die du schon erwähnt hast, also die hier im Ausland sind und Zuflucht gefunden haben, ob sie noch Plätze haben werden, wohin sie zurückkehren werden oder würden, sollte der Krieg irgendwann zu Ende gehen.
Aber sag mal, an der Front kann doch die Wirtschaft überhaupt nicht mehr funktionieren. Und du hast eben die Frauen erwähnt, die trotzdem in diesen Regionen noch bleiben. Wovon leben die denn?
Das ist eine schwierige Kiste. In den Dörfern sind es meistens auch ältere Frauen, die auch nicht mobil sind. Also ich kann auch von meiner Umgebung erzählen. Also das sind die Leute, die zum Beispiel in ihrem Leben zweimal in einer anderen Region, in einer Nicht-Nachbarregion der Ukraine gewesen sind und so weiter. Und in diesen unglaublich unsicheren Zeiten für sie, also die können sich nicht vorstellen, irgendwohin zu fahren. Und wie gesagt, also dieses Häuschen und ein Stück, wo sie ihre Kartoffeln da pflanzen, so Grundstück und Garten. Aber wo es viele Männer gibt, die mehr oder weniger bezahlt werden und so weiter, da wachsen natürlich auch die Zahlen von Sexarbeit.
Das heißt, den Frauen bleibt nichts anderes übrig, als sich zu prostituieren. Die Soldaten haben das Geld und davon leben sie dann in diesen Regionen?
Also man darf wahrscheinlich auch nicht so pauschalisieren, weil klare Statistiken auch nicht vorliegen.
Und wird das denn überhaupt öffentlich? Also
das wird erwähnt. Es wird erwähnt, es wird auch als Problem erwähnt. Aber so richtig sich auseinandersetzen mit dem Problem tut eigentlich der Staat leider nicht.
Und die Öffentlichkeit?
Die Öffentlichkeit ist zum größten Teil negativ leider. Wir sind nach wie vor in vielen, also ich sag mal anders, in vielen Reaktionen auf diesen super Stress eigentlich und Schock, den der Krieg darstellt, tendieren die meisten Gesellschaften dazu, auf die patriarchalen Muster, auf die regressiven sogar Muster zurückzugreifen, auf die Tradition zurückzugreifen. Dazu gehört natürlich auch der gute alte Frauenhass oder patriarchale Strukturen, in denen die Frauen abgewertet werden. Aus diesem, also es gibt genug Feministinnen in dem Land, die das ansprechen und eigentlich dazu aufrufen, dass das Problem, das ganz offensichtlich auch wirtschaftliche Gründe hat, dass es auch mindestens irgendwie adressiert wird, dass es nach Möglichkeit aufgehoben wird oder dass irgendwelche Lösungsmöglichkeiten angeboten werden. Aber darüber hinaus gibt es natürlich sehr viele Reaktionen, die eher von rechts kommen, die ziemlich frauenfeindlich sind.
Das heißt, die Frauen aus wirtschaftlicher Not gehen in die Sexarbeit, die Soldaten, die in der Region an der Front sind, nutzen das und gleichzeitig geht die Gesellschaft hin und wertet diese Frauen total ab.
Ja, wie es immer mit Sexarbeit ist, oder? Mhm. Das kennen wir nicht nur aus der Ukraine, das kennen wir eigentlich aus fast jedem Staat in Europa. Dass Sexarbeit, also diese riesige Debatte um die Sexarbeit und so weiter, dass sie immer davon auch unter anderem hochwächst, also dass die Frauen eigentlich objektiviert werden und nicht für solche gehalten werden, also die für sich selbst aufkommen und entscheiden können. Also als hilflose Objekte, mit denen etwas gemacht werden müsste oder sowas. Und das wird nicht strukturell gedacht und kritisiert, sondern das wird immer so moralisierend.
Individuell auf die einzelnen Frauen als Stigma übertragen.
Ja, natürlich, unbedingt.
Aber auf der anderen Seite heißt das doch auch, die Männer kämpfen, die bekommen einen Lohn als Soldaten, aber dieser Lohn landet dann nicht bei den Familien der Soldaten, sondern damit bezahlen sie Prostituierte?
Nicht nur. Also ich würde nicht sagen, dass alle das machen. Also das darf man wahrscheinlich auch nicht so pauschalisieren. Man darf nicht vergessen, die Männer und Frauen, apropos auch die Frauen, wir haben einen großen Anteil an Frauen auch in der Armee, die jetzt in der Armee sind und sie ihr Leben riskieren. Also das sind bei Weitem nicht mehr das Fachmilitär, von dem wir als Ex-Pazifistinnen oder als Pazifistinnen damals auch noch irgendwie, die wir dämonisiert haben. Das sind die Leute, die noch gestern eigentlich sich nicht mal Gedanken machen konnten, die nicht vorstellen konnten, dass sie irgendwann an die Waffe greifen würden oder dass sie auf die anderen schießen würden.
Deine Freunde und Nachbarn?
Sowieso nicht. Ich habe einen Kollegen, der, als ihn eigentlich, als er dazu gezwungen wurde, einzuziehen, zur Armee einzuziehen, also der hatte wirklich so einen, der hatte Tränen in Augen und er hat gerufen, besser erschießt mich hier und jetzt, weil ich auf den anderen nicht schießen werde. Schickt mich now irgendwie an die Frontlinie und ich falle in der ersten Stunde. Macht es jetzt gleich fertig. Also das sind die Leute, die eigentlich in so einem Krisenzustand psychisch jetzt diesen, also das darf man nicht Job nennen. Das ist etwas, was eigentlich keiner normalen Gesellschaft zusteht, das als Beruf zu bezeichnen, die das jetzt machen müssen. Und ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Wege, wie man sich abzulenken versucht. Ich kenne Männer, die nie Tiere gemocht haben, die jetzt irgendwie eine Katze da irgendwo gefunden haben und sie als Prinzessin bezeichnen und pflegen und lieben und so weiter. Es gibt ein großes Problem, dass sie auch in dem Gaming verfallen und Online-Casinos und sowas ihr Geld irgendwie von denen aussaugen. Es gibt welche, die zu Prostituierten gehen. Es gibt welche, die ihr Geld zu ihren Familien zurückschicken, weil sie auch wissen, also wie schwierig es ist, dort zu überleben. Das Problem aber zusätzlich ist, dass die Soldaten und Soldatinnen in der ukrainischen Armee leider auch in der Position sind, wo sie sehr viel für sich selbst aufkommen müssen und vieles bezahlen müssen. Weil es ist gefährlich, in der Kaserne mit 100 Menschen zu übernachten. Also wenn einmal die Kaserne getroffen wird, dann, also überall, wo viele Militärleute sind, also sind die Risiken sehr hoch, dass es beschossen wird. Deswegen sind sie frei, sich die Wohnung anzumieten.
Ach so.
Und wenn Sie das machen, dann machen Sie das auf eigene Faust.
Das heißt mit eigenem Geld?
Ja. Das heißt, dann machen Sie eine WG oder sowas und dann mieten Sie eine Dreizimmerwohnung oder was weiß ich ja, irgendwelche Wohnungen, die Sie dann zu viert oder zu fünft bewohnen, weil die Preise da auch hoch sind. Oder wenn Sie, also das ist auch der Krieg, bei dem man sehr mobil sein muss. Man muss sehr schnell an die Kampflinie und dann wieder zurück, bevor man durch die feindliche Drohne getroffen wird. Und da braucht man Autos. Diese Autos werden sehr schnell kaputt. Und die werden auch nicht geliefert, also oder nicht genug geliefert. Also das heißt, sehr viele kaufen gemeinsam diese gebrauchten Autos. Und manchmal in einer Woche ist das Auto schon wieder kaputt und dann brauchst du ein neues oder dann musst du reparieren.
Habe ich das richtig verstanden, Nella, dass die Soldaten und Soldatinnen in der Ukraine nicht nur für das Land kämpfen, sondern sozusagen alles, was sie zum Kämpfen brauchen oder einen großen Teil dessen, was sie zum Kämpfen brauchen, auch um zu überleben, auch noch selbst finanzieren müssen oder von ihren Familien sich finanzieren lassen müssen?
Ja. Leider ist es so.
Aber woher kommt dann das Geld? Ich meine, du hast vorhin selbst gesagt, die Wirtschaft liegt am Boden, hast eben von Spenden gesprochen. Wer hat denn überhaupt noch Geld zu spenden?
Niemand. Eigentlich niemand und eigentlich spenden alle. Das ist so, dass ich kenne das von einer pensionierten Frau und die, wenn man in der Ukraine in die Rente geht, also ist es wirklich sehr schlimm. Und das Problem von Armut also steht jetzt sehr, sehr, sehr scharf. Ich kenne das von einer Pensionistin, die dann sagt, also jedes Mal, wenn ich meine Rente bekomme, muss ich mindestens also 5 Euro oder sowas spenden. Es geht auch um diese Form von Zusammenhalt, weil es sind nicht nur Propagandaworte oder irgendwie so Geschichten, schöne Geschichten, die wir da in den Filmen sehen. Es geht tatsächlich darum, dass es da die Leute sind, die wir kennen. Das sind die mit denen ich gemeinsam in die Schule gegangen bin oder meine Kollegen und Kolleginnen. Und wenn sie was brauchen, dann muss man spenden. Also was soll man sonst machen? Ich meine, das ist auch unsere Form des Zusammenhalts, ja, weil wir eigentlich in einem Boot sitzen.
Du hast ja am Anfang von deinen Ängsten erzählt, dass russische Soldaten sexualisierte Gewalt ausüben und dass du zum Opfer wirst. Und sexualisierte Gewalt ist ja tatsächlich eine Kriegswaffe der Angreifer. Wie geht denn die Gesellschaft mit den Frauen, die vergewaltigt worden sind, um? Bekommen sie Unterstützung? Weil du vorhin auch erzählt hast, dass es immer noch so starke patriarchale Strukturen gibt, dass Frauen, wenn sie in der Richtung zum Opfer werden, auch schnell ein Stigma haben.
Das ist wahr. Die Russen setzen sexualisierte Gewalt als Waffe ein. Und nicht nur gegen die Frauen, obwohl in der ersten Linie natürlich gegen die Frauen, aber auch die Kriegsgefangenen. Also die werden, was sie berichten, die werden zum Hungern gebracht, werden regelmäßig geprügelt, zusammengeprügelt und zwar brutal und vergewaltigt. Regelmäßig, jahrelang. Und wenn die Frauen zum Beispiel, die Soldatinnen, die in Mariupol in Gefangenschaft auch geraten waren, die berichteten von Vergewaltigungen nonstop in Gefangenschaft, was natürlich ein absolutes Verbrechen ist. Ja.
Ich meine, es ist sowieso ein Kriegsverbrechen.
Ja, aber das ist irgendwie zweifach schon, weil irgendwie die Kriegsgefangenen und dann die Frauen und alles mögliche. Auf jeden Fall, was mich tatsächlich überrascht, ist die Tatsache, dass es in der ukrainischen Gesellschaft wirklich ein Thema ist. Davon wird geredet. Man hat eigentlich ziemlich viele Angebote für psychologische Hilfe und Therapie. Man hat ziemlich viele Angebote für die Opfer, dass sie auch ins Ausland gebracht werden und dort Hilfe bekommen. Aber nach wie vor bleibt das Thema, wie alles in diesen konservativen Gesellschaftsschichten, bleibt das Thema an sich stigmatisiert. das wird erwähnt. Es wird sehr viel mit Mitleid reagiert, aber man versucht sofort irgendwie über was anderes zu reden. Weil ich glaube...
Es ist immer noch ein Tabu.
Absolut, ja. Ich glaube, also der Krieg ist wirklich ein sehr schlimmes Mittel, um solche Tabus zu brechen. Und wir sind offensichtlich irgendwo dabei, tatsächlich diese Tabus zu brechen.
Aber was ist mit den Kindern, die aus solchen Vergewaltigungen entstehen?
Davon wird ganz wenig berichtet. Unter anderem glaube ich da deswegen, dass die Frauen auch das nicht so gerne erzählen, weil man sehr große Angst vor Stigmatisierung hat und man wird stigmatisiert natürlich. Also natürlich ist es nicht, aber es ist leider so in der Gesellschaft.
Und sie wollen ja vielleicht auch ihre Kinder schützen.
Wahrscheinlich auch. Also die Geschichte, die zum vierten Jahrestag des Überfalls so laut Schlagzeilen gemacht hat, also das war die Frau aus Mariupol, aus Cherson, deren Partner sie an einen russischen Soldaten sozusagen ausgeliefert, verkauft hat während der Besatzung und hat sie vergewaltigen lassen. Und mit dem Partner hat sie schon zwei Kinder gehabt. Sie war dermaßen geschockt, dass sie dann sich von ihm getrennt hat, also ist auf die ukrainische Seite gekommen. Und sie soll irgendwie erst im sechsten Monat verstanden haben, dass sie schwanger war.
War wahrscheinlich so traumatisiert.
Wahrscheinlich. Und was fürchterlich war, also sie hat dann im Interview gesagt, sie ist froh, dass sie nicht abgetrieben hat, weil sie diesen dritten Sohn fast genauso liebt wie die beiden ersten.
Sie sagte fast genauso?
Sie sagte fast. Das zerbricht ihr das Herz.
Das sind wirklich grauenhafte Geschichten.
Absolut.
In der Ukraine gibt es ja keine Wehrpflicht für Frauen. Aber 10% im Militär sind trotzdem weibliche Freiwillige. Kennst du Frauen, die in der Armee sind?
Ja, ich kenne welche, die in der Armee sind, die schon die Armee verlassen haben. Ich kenne auch welche, die sich beworben haben und bisher nicht angenommen wurden. Also ich kenne viele eigentlich. Und viele von denen sind Medizinerinnen, die sowieso sehr viel Arbeit da haben. Aber wie ich schon erwähnt habe, auch viele gehen dann auch in diesem Bereich mit Drohnen und mit Elektronik und so weiter, wo man nicht so sehr an physischer Kraft, wo alles nicht an der physischen Kraft hängt, sondern an anderen Skills und Erfahrung. Insbesondere jüngere Frauen, die das gelernt haben. Also das höre ich auch von vielen Leuten, die mal die Drohnen zu operieren versuchen. Die sagen irgendwie, die Jüngeren mit ihren Computerspielen, die machen das im Nu. Während ich mit meinen 40 oder 45 irgendwie drei Wochen brauche, um das irgendwie halbwegs unter Kontrolle zu kriegen. Weil ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie wir unser eigenes Leben und diesen Krisenzustand auch unter Kontrolle kriegen wollen. Das ist auch der Weg, nicht in Hass und Wut irgendwo auf dem Sofa sozusagen irgendwie zugrunde zu gehen, sondern draus etwas zu machen, was den anderen auch helfen kann.
Und das ist das Motiv für die Frauen, zum Militär zu gehen?
Für viele schon.
Und in den meisten Armeen, auch in denen es schon sehr lange kämpfende Frauen gibt, gibt es ja trotzdem Diskriminierung, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen. Ist das in der ukrainischen Armee auch so?
Leider, ich fürchte, der Krieg als solcher und die Armeen und sowas, das sind alles sowas von archaische Sachen, die in unsere Gesellschaften dann plötzlich zurückdringen, die alles Mögliche mitschleppen, was wir am liebsten eigentlich schon für tot erklären würden. Unter anderem natürlich auch solche Sachen wie Ungleichstellung und sexualisierte Gewalt gegen Kolleginnen oder sexuelle Belästigung der Kolleginnen und so weiter. Wo ich aber wiederum so ein bisschen Chancen sehe für die Ukraine, ist die Tatsache, dass davon gesprochen wird. Das wird offen thematisiert. Wir beobachten nicht so viel Fortschritt, wie wir uns hoffen würden. Und wir natürlich, wir waren alle naiv, wir haben alle gehofft, dass diese Armee als solche reorganisiert werden könnte, dass sie progressiv und demokratisch wird und so weiter. Nein, diese Struktur braucht wahrscheinlich etwas grundlegendere Reformen, um wirklich reformiert zu werden in diese Richtung. Aber die Frauen setzen sich durch. Und die Tatsache, dass sie das ansprechen, das ist auch, also und das wird auch viel mehr angesprochen als die sexualisierte Gewalt von den Russen zum Beispiel, weil das ist das, worauf wir noch Einfluss haben können.
Und da wird, was man verändern kann.
Ja, und das wird eigentlich zu einem zum politischen Anliegen eigentlich, dass der Staat interveniert und die Strukturen verändert. Und nicht nur für Frauen zum Beispiel, dass sie auch Frauen freundlicher werden, dass sie nicht vergessen, dass die Frauen körperlich anders gebaut sind und deswegen auch andere Unterwäsche brauchen oder also das alles zum individuellen Schutz, dass es auch nur, dass es auch weibliche Körper gibt und nicht nur männliche in diesem Bereich. Aber auch zum Beispiel für die LGBTQI-Leute, die da auch in den Kämpfen sind und dass sie auch toleriert werden und dass da nicht irgendwie an jeder Ecke geschrien wird, der ist ja schwul, haltet die Finger weg von ihm oder keine Ahnung, sowas.
Nun fehlen der Ukraine ja schon seit langem Soldaten. Siehst du denn eine Entwicklung hin, dass es eine Wehrpflicht für Frauen geben wird?
Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, weil das ist so, die Soldaten und Soldatinnen fehlen. Und ja, dieser Abnutzungskrieg ist natürlich, er tut uns sehr, sehr schlecht als solcher. Aber dadurch, dass der neoliberale ukrainische Staat die sozialen Strukturen fast abgeschafft hat, weil sie haben ihre Präferenzen so gestellt, dass sie den sogenannten Business retten, aber nicht die soziale Hilfe oder Leistungen, also die immer wieder gekürzt werden.
Das heißt, der ganze Krieg geht auf Kosten der Bevölkerung und nicht auf Kosten derer, denen es immer noch gut geht und die immer noch Geld haben?
Aus irgendwelchen Gründen führen wir nicht progressive Steuer ein für die Reichen und wir haben genug Reichen, ja? Aber die ganze Bevölkerung zahlt eigentlich bis zu 5% von ihrem Geld jeden Monat ab für die Armee. Ich glaube, die Reichen könnten auch etwas mehr zahlen. Aber so, um den Gedanken abzuschließen von früher, ich würde sagen, der Staat kann sich nicht leisten, den Armeedienst, also einen Pflichtdienst für die Frauen auszurufen. Weil dann das ganze Soziale, das ganze, was die Frauen auf sich tragen, einfach zusammenbrechen wird.
Die ganze Care-Arbeit, es gäbe niemanden, der das auffangen könnte.
Wir haben ein riesiges Problem, also wer auf die Alten aufbaut, also wer sich um sie kümmern soll, also weil die staatlichen Einrichtungen gibt es eigentlich so gut wie nicht oder sie sind wahnsinnig schlecht. Und die Privaten werden nicht mal zertifiziert, das heißt, also du weißt nicht, also wenn du eine ältere Person in der Familie hast, also du weißt nicht, also ob es wirklich sicher ist, die Person da bei dieser privaten Institution irgendwo zu lassen. Deswegen lässt man die Alten auch bei sich in der Familie. Oder man hat einfach kein Geld für die privaten Einrichtungen. Das ist auch eine Sache. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen breiteren Kontext für diese Sache, die wir angesprochen haben. Nicht nur die Ärmeren und diejenigen, die noch arbeiten können, wie die Frauen im Krieg, die müssen den ganzen Last eigentlich von dem Krieg tragen. Es sieht für mich eigentlich so aus, dass die Ukraine nicht nur, also wir haben ein riesiges Problem mit unserer Regierung, die neoliberal handelt, statt die nationalen Interessen, die Interessen der eigenen Bevölkerung zu beschützen. Aber wir haben auch damit zu tun, dass die Ukraine als solche ausgebeutet und entblutet wird von allen Seiten, nicht nur von den Russen. Also bei den Russen ist alles offensichtlich eigentlich. Ja, die wollen das und das und das alles abbeißen, alles abnehmen, weil sie so sind, also weil sie Verbrecher sind. aber was auch mit der Ukraine geopolitisch passiert, wie viele Staatsschulden wir schon haben, was wir schon alles verkauft haben, was wir versprochen haben.
Zurückzuzahlen.
Nicht nur zurückzuzahlen, wir haben schon unsere Bodenschätze versprochen. Wir haben, ich glaube, auch also Kornkammer Europas und so weiter. Also wir haben schon sehr vieles versprochen, was wir im Agrarbereich alles abtreten werden. Und wir sind eigentlich in der Ukraine, sind wir im Klaren. Wir selbst werden dieses Land nicht wieder aufbauen. Das werden die deutschen Firmen machen, weil die Aufträge sind schon vorprogrammiert.
Und das sind tatsächlich deutsche Firmen?
Das sind die deutschen Firmen, das sind die polnischen Firmen, das sind die türkischen Firmen. Wir schulden jetzt allen. Und dieses Land wird jetzt, wenn nicht in einer Seite, von einer Seite, dann von der anderen oder von vielen anderen Seiten zu einer Kolonie gemacht, also die tatsächlich auseinandergerissen wird, also von allen Ressourcen. Und wer dafür zahlt, ist eigentlich die ukrainische Bevölkerung. Also die Rüstungsindustrie kann Umsätze machen, aber es wird nicht genug Munition geliefert. Es wird nicht genug geholfen, damit der Krieg tatsächlich gestoppt werden kann. Es wird nicht genug Druck gemacht, damit Russland zurücktritt. Und wer zahlt, ist eigentlich der ukrainische Soldat und die ukrainische Soldatin und die ukrainischen Alten und Frauen, die da im sogenannten Hinterland bleiben, die verbluten. Hm. Und ich werde ganz emotional, wenn ich daran denke, weil unter uns, ich bin schon müde davon, wie oft ich zu Beerdigungen gegangen bin. Und es ist nicht mal das Ende.
Hm. Hast du im Krieg besondere Solidarität unter Frauen erlebt? Also gab es zum Beispiel Unterstützung von Feministinnen aus dem Ausland?
Solidarität unter Feministinnen? Na, da hast du mal einen Punkt. Es ist wirklich beruhigend zu wissen, dass internationale feministische Solidarität absolut verlässlich ist, solange niemand auf die Idee kommt, sie mit der Realität zu konfrontieren. Nehmt nur mal den offenen Brief von feministischen Aktivistinnen, der gleich zu Beginn des Ukraine-Krieges veröffentlicht wurde. Da wurde mit großer Geste erklärt, Krieg sei ein männliches Projekt, dem müssten sich Frauen grundsätzlich entgegenstellen. Klingt erstmal moralisch, klar, fast elegant in seiner Einfachheit. Dass die Frauen in der Ukraine aber gerade versuchten, ihr Land gegen eine Invasion zu verteidigen, war dabei eher störendes Hintergrundrauschen. Man könnte fast meinen, Perspektivwechsel sei im globalen Feminismus ein theoretisches Konzept. Hübsch auf Konferenzen, aber bitte nicht in der Praxis. Denn dann wird's kompliziert. Plötzlich passen reale Frauen und die Verhältnisse nicht mehr in die vorgesehenen Rollen. Hier zeigt sich die eigentliche Stärke feministischer Solidarität. Ihre bemerkenswerte Fähigkeit, genau dann zu verschwinden, wenn andere Frauen sie am meisten brauchen, aber leider nicht das richtige Denken. Realität ist eben schlecht für saubere Weltbilder.
Nella, hast du das auch so erlebt, wie der Mansplainer behauptet, dass ausländische Feministinnen nicht in der Lage waren, die Perspektive auf diesen Krieg zu verändern?
Ich habe beides erlebt. Ich war auch, wie meine Kolleginnen, in verschiedenen feministischen Gruppen, ich war erschlagen eigentlich durch diese Haltung, durch diese ausbleibende Empathie und das fehlende Vermögen, sich zu versetzen oder mindestens realistisch zu denken. Andererseits
von ausländischen Feministinnen.
Von ausländischen Feministinnen, von großen Namen, von den Feministinnen und Theoretikerinnen, die wir für Göttinnen gehalten haben, die wir gelesen und übersetzt haben und so weiter. Aber andererseits habe ich auch sehr viel Solidarität erlebt, nicht nur unter ukrainischen Frauen, weil, also wie gesagt, wir sitzen ja alle in einem Boot, also und wenn wir nicht zusammenhalten, also dann wird niemand uns retten, offensichtlich. Aber auch vom Ausland. Ich habe sehr viel Zusammenhalt und Solidarität und praktische Solidarität von Anarcho-Feministinnen aus verschiedenen Ländern erlebt.
Und woher kamen diese Anarcho-Feministinnen?
Ach, von überall. Also das waren die Tschechinnen, das waren die aus Katalonien. Das waren die Französinnen, die Deutschen auch und sehr viele Deutsche auch. Es gibt auch nach wie vor gute Initiativen wie Ukraine Solidaritätsbus zum Beispiel, die regelmäßig in die Ukraine kommen mit irgendwelchen Hilfegütern. Oder einfach zu wissen, dass es die gibt und dass sie auch in unserem Namen reden und gegen diese ganz veralteten Denkmustern auftreten. Das ist wichtig zu wissen. Natürlich nicht nur die Anarchistinnen. Zum Beispiel in meinen literarischen Kreisen habe ich ja auch sehr viel Zusammenhalt und Unterstützung erlebt, so insbesondere in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wo die Leute auch, also die Frauen vor allem auch, sich sehr eingebracht haben.
Wie groß ist eigentlich jetzt nach 4 Jahren Krieg die Erschöpfung der Ukrainerinnen?
Ich glaube, wir sind tatsächlich sowas von erschöpft als Gesellschaft, als Leute, die nicht mal im Hinterland wirklich leben können, also normal leben können, weil man permanent in diesem Feld der Verluste sich aufhält. Und man lernt irgendwie so als Abwehrmechanismen wegzuschauen, nicht wahrzunehmen oder wahrzunehmen, aber keine, sich nicht zu versetzen, wenn man zum Beispiel die Leute auf der Straße sieht mit Prothesen oder einfach ohne Beine oder Hände. Oder wenn man sieht, wie die Wände der Gefallenen, also in jedem Städtchen, in jedem Ort gibt es ja eine Wand von den Gefallenen, von den Soldatinnen und Soldaten, wie diese Wände jede Woche wachsen. Man lernt das wegzuschauen, also davon wegzuschauen, einfach um sich selbst irgendwie aufzubewahren. Mindestens für die kurze Zeit. Ich glaube, wir haben gelernt, nicht in die Zukunft zu blicken, weil der Ausblick so düster ist, dass es dich fast kaputt machen kann.
Das heißt, von Tag zu Tag zu leben?
Komplett. Also ich plane maximal 2 Monate im Voraus. Alles, was da drüber liegt, eigentlich außerhalb meiner Vorstellungskraft im Moment. Weil das ist wie bei jeder, ich würde sagen, so psychischer Erkrankung. Du sagst dir einfach, ich brauche meine Routine, ich brauche eine Struktur und ich denke nur an den nächsten Schritt, aber nicht an die 10 nächsten, weil dieser Gedanken, diese Zeitspanne mich schon kaputt machen könnte. Und es ist enorm schwer eigentlich, das alles auszuhalten. In einer Großstadt ist es ein bisschen einfacher. Wir sind mehr Menschen, da gehen die Verluste ein bisschen, also die springen nicht so ins Auge wie in kleineren Ortschaften oder Städtchen. Und was man in der Großstadt hat, ist natürlich komischerweise und banalerweise die Kultur.
Und die hilft?
Ja. Ich bin jetzt Theatergängerin geworden und das ist wie damals beim Ausbruch des Krieges wieder lesen zu können. Das ist was Ähnliches. Wieder endlich man mal die Kultur, die Musik wahrnehmen zu können. Es ist etwas, was mich sehr zu Sinnen bringt.
Nella, dann wünsche ich dir nicht nur viel Kultur, sondern vor allem, dass der Krieg ganz bald zu Ende geht und dass du und die anderen Frauen und auch die anderen Menschen in der Ukraine das möglichst gut überstehen und überleben. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
In deutschen Medien kommen Männer so viel öfter zu Wort als Frauen, aber nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte mich mal wieder melden mit einem Update aus den Niederlanden. Und jetzt habe ich Update gesagt. Das ist nicht nur ein Update, es sind auch ein paar Gedanken, die ich hatte und einige Überlegungen, wo ich mir gar nicht sicher bin, wie ich das finde. Also, es geht um das Rijksmuseum in Amsterdam, eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten im Land überhaupt, mit einer riesigen Kunstausstellung und vornehmlich natürlich Männer zeigend. Und genau darum geht's. Das Rijksmuseum hat also entschieden, dass sie im Monat März einen besonderen Fokus auf Frauen in der Kollektion, in den Gemälden, Frauen in der Kunst und Frauen im Rijksmuseum im Allgemeinen legen wollen. Und dazu gab es Themenführungen, Workshops, Lesungen und das meiste davon war, so wie ich das gesehen habe, innerhalb von Tagen, wenn nicht innerhalb von Stunden, ausgebucht. Und ich hatte aber das Glück, dass ich noch ein Ticket bekommen habe für eine Lesung, in der es darum ging, wie Frauen in der Geschichte repräsentiert wurden, wie sie dargestellt wurden und überhaupt generell die Geschichte von Frauen und Frauen in der Geschichtsschreibung. Und das war sehr, sehr interessant, fand ich. Aber was auch tatsächlich interessant war, war, als ich mal um mich rumgeguckt habe, wie so die Verteilung war von den Leuten, die da waren. Und ich habe mal nachgeguckt, dieses Auditorium im Rijksmuseum, da passen ungefähr 200, 250 Leute rein, würde ich mal sagen. Und ich würde mal schätzen, 85-90% der Anwesenden waren Frauen. Es waren Männer da, aber bei den meisten sah es so aus, als wären sie als Begleiter einer Frau da gewesen. Und das bringt mich auch so ein bisschen auf den Gedanken irgendwie, wie gut das Ganze überhaupt verteilt ist im großen Ganzen jetzt. Also es ist natürlich gut, dass das Rijksmuseum den Monat März den Frauen widmet und Frauen in der Kunst und Frauen in Geschichte und gerne irgendwie den Fokus verschieben möchte und Sichtbarkeit schaffen möchte. Andererseits hat das Jahr ja irgendwie auch 12 Monate, ne? Also es fühlt sich wieder so an, als wären Männer der Standard und Frauen die Sonderveranstaltung. Und das ist mir auch aufgefallen mit einer Meldung, die ich hier in Amsterdam gesehen habe, von einer Sportanlage, wo man irgendwie Fußball spielen kann, Skateboard fahren kann. Die haben jetzt eine Kampagne, dass montags der Sportpark nur für Mädchen ist. Und auch da denke ich mir wieder, das ist gut für die Mädchen, dass sie jetzt, falls sie sich dann besser fühlen, an diesem einen Tag nur unter Mädchen und nur unter Frauen Sport machen können. Das ist sicher sehr sinnvoll. Andererseits ist das nur einer von insgesamt 7 Tagen. Und das scheint mir einfach nicht so fair verteilt. Also es fühlt sich für mich wieder so an, als würden Frauen irgendwie nur so die Brotkrumen zugeworfen und wir müssten dann dafür irgendwie dankbar sein. Also fair wäre ja eigentlich 50-50 und das ist es im Rijksmuseum nicht und in diesem Sportpark nicht. Andererseits können wir es halt auch nicht machen. Also andererseits ein Tag und ein Monat ist natürlich immer noch besser als gar keiner. Also ich bin da irgendwie sehr, sehr zwiegespalten. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, wir hören uns ganz bald. Bye, bye.
Hallo Sarah. Frauen für kurze Zeit im Fokus, auch in der Kunst? Danke, dass du uns mit der Nase drauf gestoßen hast, warum das nicht nur toll ist. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na, seid ihr schon gespannt, worüber sich Silke diesmal aufregt? Ihr werdet es gleich erfahren. Hier kommt Silke Burmeester mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun wieder ich. Und heute möchte ich mich einfach mal lustig machen. Lustig in einem Zusammenhang, in dem gar nichts lustig ist. In dem Fall, nennen wir es mal behutsam, sexueller Übergriffigkeit von Christian Ulmen gegenüber seiner damaligen Ehefrau Colleen Fernandes. Neben der Frage, ob Ulmen Deepfakes verschickt hat, die Colleen nackt und beim Sex zeigen sollen, oder ob das Material Frauen zeigt, von denen man annehmen könne, es sei Colleen, sei dahingestellt. Festzustehen scheint, dass Ulmen im Namen seiner Frau im Netz Konten errichtet hat, in deren Rahmen Sextalk stattgefunden hat. Das scheint unstrittig, schließlich war es einer dieser Männer, ein Kollege von Colleen, der sie bei einem Essen auf ihren Dirty Talk ansprach, womit Colleen mitbekam, was vor sich geht. Und eine Forderung nach Unterlassung der Behauptung, die Frau Fernandes zuletzt in der Sendung von Karin Mioska wiederholt hat, gibt es auch nicht. Es gilt für mich in diesem Fall also nicht die Unschuldsvermutung, nö, es gilt die Täterschaftsannahme. So, und nun zum Lustigen in diesem Drama, das in seiner Dimension dem Fall Pellico nur insofern nachsteht, als dass Colleens Körper nicht im Sinne von physischer Wahrhaftigkeit missbraucht wurde. Auch sie wurde, wie Giselle Pellico, durch ihren Partner ohne Wissen und Einwilligung Dutzenden anderer Männer zum Sex angeboten. Nun hat aber der verbale und schriftliche Sex, auf den sich wohl diverse Männer einließen, gar nicht mit Colleen Fernandes stattgefunden, sondern die Herren haben sich Christian Ulmen hingegeben. All die herrlichen Fantasien, die sie geteilt haben, all das, wodurch sie sich angetörnt und scharf gemacht und worauf sie wohlmöglich gewichst haben, war gar nicht die kleine, zarte Frau mit den langen, dunklen Haaren, Schneewittchen gleich. Nein, das war Christian Ulmen. Wunderbarerweise haben sie die ganze Zeit mit einem Mann geflirtet, geflüstert, gefickt. Vor dem Hintergrund, dass Männer in ihrer anerzogenen Homophobie bei der Vorstellung, ein Mann könne ihnen nahe kommen oder, oh Gott, ein Schwuler neben ihnen in der Dusche stehen, hysterische Zustände bekommen, ist mir das eine sehr, sehr große Genugtuung. Und es ist so lustig, sich vorzustellen, wie diesen Männern vor ein paar Tagen dämmerte, dass sie sich die ganze Zeit Christian Ulmen gegenüber nackt gemacht haben und Dickpics geschickt und versautes Zeug gelabert. Ich wette, etliche von ihnen möchten sofort eine Selbsthilfegruppe gründen. Christian Ulmen, Sexopfer. Ach, was wäre es für eine Freude, wenn im Zuge des Prozesses, der Christian Ulmen hoffentlich bevorsteht, ihr Name öffentlich würde. Und das nicht nur, weil so viele Männer aus der Film- und Fernsehbranche beteiligt sind.
Hey, danke dir, Silke. Was wir jetzt brauchen, ist eine gute Nachricht, oder? Und die liefert uns diesmal das EU-Parlament. Stell dir vor, jemand erstellt ein intimes Video von dir, ohne dein Wissen, ohne deine Zustimmung. Genau das passiert immer häufiger durch sogenannte Deepfake-Pornos. Und besonders Frauen sind davon betroffen. Jetzt setzt die Europäische Union ein wichtiges Zeichen. Das EU-Parlament will solche Inhalte verbieten und Betroffene endlich besser schützen. Das passt zur öffentlichen Empörung und breiten Unterstützung von Frauen für Colin Fernandes. Colin Fernandes klagt ihren ehemaligen Ehemann an, solche Deepfake-Pornos von ihr gemacht zu haben. Sie spricht offen darüber, wie verletzend und beängstigend diese Form digitaler Gewalt ist. Denn hier geht es um Würde, um Kontrolle über den eigenen Körper und darum, sich auch als Frau im digitalen Raum sicher fühlen zu können. Deshalb ist die Entscheidung des EU-Parlaments ein längst überfälliger Schritt hin zu mehr Schutz, mehr Gerechtigkeit und mehr Respekt. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch bevor ihr geht, ist hier noch ein kluger Gedanke von einer großartigen Frau, der australischen Schauspielerin Kate Blanchett. Frauen müssen aufhören, auf Erlaubnis zu warten, sagt Kate Blanchett. Recht hat sie, oder? Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.